Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Künelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Evelyn Schalk, Autorin, Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift Ausreißer und Journalistin. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung. Hallo.
Evelyn, wann hast du gemerkt, dass du dein Leben dem Schreiben widmen wirst?
Ich habe eigentlich in meiner Erinnerung immer geschrieben, also wirklich von klein auf begonnen. Es war immer eine Liebe, eine Nähe zu Text, zu Literatur da. Und so hat sich das ausgewachsen, sagen wir mal so.
Irgendwie familiär vorbelastet oder wie?
Gar nicht. Also schon Interesse fürs Lesen, das immer gefördert in die Richtung, aber überhaupt nicht ansonsten vorbelastet, im Gegenteil.
Und auch keine Deutschlehrerin oder so, die man jetzt da dringend erwähnen sollte?
Nein, First Generation Student.
Okay. Eine Literaturzeitschrift zum Aufhängen sowie den Ausreißer zu machen. Wie kam es zu dieser Idee und erzähl generell ein bisschen über dieses Medium, wo, wie oft finde ich ihn etc.?
Also wir haben den Ausreißer 2004 gegründet, als Reaktion der Erkenntnis, dass die österreichische und Grazer Medienlandschaft recht überschaubar ist. Ich glaube, daran hat sich bis heute nichts geändert.
Vielleicht eher ins Gegenteil gekehrt,
genau.
Ja.
Absolut. Und wie das so ist mit Gründungen in Studentenzeiten, wenig bis gar kein Budget vorhanden. Und dann die Überlegung, okay, wie bringt man das Ding trotzdem ans Publikum? Wie erreicht man Menschen damit? In welchem Format kann man produzieren? Und dann kamen wir irgendwann auf dieses Wandzeitungsformat, das es so auch nirgends gab und bis heute gibt. Und zwar schon von Anfang an der öffentliche Raum, die Auseinandersetzung mit Stadtraum wichtig, die Zugänglichkeit für alle Leser, Leserinnen. Und so haben wir diesen Versuchsballon gestartet. Okay, ein Ausreißer im räumlichen Sinn, im inhaltlichen Sinn, gerne auch statistischen Sinne, für Inhalte, so eine Schnittstelle von Journalismus, Literatur, Kunst, wo auch Themen behandelt werden, die in großen Medien selten oder nur am Rande vorkommen und Raum gegeben wird.
Und bei der ersten Ausgabe habt ihr es jetzt noch Guerilla-Marketing-mäßig illegal aufgehängt oder habt ihr euch schon um alle Genehmigungen gekümmert? Wie war der Prozess?
Also wir haben tatsächlich mit 3 Standorten begonnen, die wir selber bespielt haben. Nicht illegal, in Absprache mit den Verantwortlichen, aber wirklich sehr, sehr überschaubar damals. Mich zurückerinnernd war das, wir sind von Anfang an, haben wir unser Redaktionsbüro im Forum Stadtpark, das heißt, das war auch der erste Standort, dann beim anderen Theater, im Aufgang zu den Proberäumen und im heutigen HDA, im damaligen Palettinfeld.
Mhm. Und mittlerweile habt ihr wie viele Standorte?
Mittlerweile sind es um die 15 plus temporäre Standorte, die zu Veranstaltungen, Schwerpunkten und so weiter installiert werden. Ausreißer kommt 6-mal im Jahr raus, also alle 8 Wochen, zu einem, ich sage mal, Schwerpunktthema, das aber sehr, sehr offen gehalten ist. Es gibt einen Call for Papers für jede Ausgabe. Und wie gesagt, wir haben die Großausgabe, die plakatiert wird im Stadtraum in Graz. Und wir haben die Faltausgabe to go, also Wandzeitung für zu Hause, für unterwegs, für wo immer man sie gerne haben möchte. Und natürlich die Webpage, auf der es alles nachzulesen gibt, plus einen erweiterten Blog für aktuelle Themen.
Jetzt hast du schon gesagt, das ist eigentlich offensichtlich in Graz ein Unikat, möglicherweise weltweit. Eigentlich erstaunlich, weil die Idee ist ja jetzt nicht so aus der Welt.
Absolut nicht. Also wir haben wirklich lang recherchiert. In Europa ist es auf jeden, soweit wir, also bitte uns eines Besseren belehren, wenn es jemand hört und sagt, aber hier gibt es so etwas. Ist es, soweit wir wissen, ein Unikat, vor allem eine Wandzeitung, die periodisch erscheint, also nicht nur einmalig für ein Projekt oder sonst was gestaltet wird, sondern tatsächlich periodisch erscheint. Nein, es ist insofern eigentlich ein sehr altes Format, das von verschiedensten Bewegungen genutzt worden ist. Sehr, sehr häufig vertreten war es tatsächlich im Nahen Osten, auch als Untergrundzeitung zum Teil in verschiedensten, vor allem im städtischen Raum. Es ist natürlich immer wieder für politische Proklamationen von allen Seiten verwendet worden. Und ja, aber es ist, und natürlich, also bis in die, wie sagen wir mal, 70er Jahre hat es noch die Schaukästen der Tageszeitungen gegeben, die ein bisschen mit dem Format spielen. Also das gab es ja auch in Graz.
Ja, sogar länger. Also die kleine Zeitung in der Schönergasse war ja eigentlich bis zum Schluss.
Stimmt.
Sind ja tatsächlich immer Leute gestanden und haben quasi gratis einen Teil der Zeitung konsumiert, was irgendwie immer ein schönes Bild war.
Absolut.
So, und wir feiern jetzt gerade, so wirklich tagesaktuell mehr oder weniger, ist die 100. Ausgabe gekommen. Welche war denn deiner Meinung nach die beste? Welche war vielleicht auch die umstrittenste?
Also beste kann ich jetzt wirklich ganz, ganz schwer sagen. Wir haben in 100 Ausgaben wahnsinnig viele Themen, Autoren, Autorinnen, Rückmeldungen, Diskussionen gehabt. Die letzte, die wir vor der 100. produziert haben, die Wortwechselausgabe, fand ich insofern schön, als sie wirklich noch stärker im Stadtraum präsent war durch Kooperation. Ich meine, wir machen immer Kooperationen vor Ort mit verschiedenen Institutionen, aber in diesem Fall sehr, sehr weit verbreitet, unter anderem in der Triester Siedlung mit Stadtspaziergängen, mit literarischer Interaktion. Also unser Versuch, quasi Publikum auch reinzuholen, das sonst vielleicht nicht so leicht Zugang zu Kunst und Literatur hat, ist da sehr schön aufgegangen. Aber das baut einfach auf die Jahre auf auch. Also Wandzeitung ist einfach ein sehr zugängliches Medium in diesem Sinne, ein nicht kommerzielles Medium, wo man leicht ohne große Hürden in Berührung im besten Sinne kommt. Und das war das Ziel von Anfang an. Das ist natürlich nicht immer ganz unumstritten, das ist schon richtig.
Aber gab es da so eine Skandalnummer, wo dann die Telefone heiß liefen? Oder?
Wenn, dann gab es eher einzelne Beiträge. Also es war nie eine Nummer, wo man sagt, okay, da gab es den großen Aufschrei sozusagen. Es gab einzelne Beiträge, wo es Kritik und Diskussionen drum gab, eigentlich zu unterschiedlichsten Themen. Was mir immer auffällt, ist, es gibt gar nicht das eine Thema, was der große Aufreger ist, sondern das kann ein ganz simples Gedicht sein, wo wir jetzt gar nicht damit gerechnet hätten, oder es kann natürlich ein politisches Statement sein, wo es dann Widerspruch gibt, oder es kann, gab es auch, Karikaturzeichnung sein, wo dann Debatten drum entstehen. Also es ist echt sehr, sehr breit gefächert. Und was wir auch merken, ist, dass es unterschiedliche Reaktionen an den unterschiedlichen Standorten gibt.
Okay, Soziologie pur.
Genau.
Das heißt, das kommt jetzt nicht unbedingt aus eurer eigenen Bubble, und auch nicht aus dem Gegenteil der eigenen Bubble, sondern es ist wirklich bunt gemischt dann.
Es ist bunt gemischt. Ich meine, ich glaube, das Gegenteil sozusagen, das politische Gegenteil der Bubble weiß, wo wir zu verorten sind. Und insofern, kommt da, oder beziehungsweise, gibt es auch eine ganze Portion Ignoranz, glaube ich, schlichtweg. Und in der eigenen Bubble, ich finde das, also Bubble, was heißt Bubble eigentlich? Ich bin mit diesem Begriff immer ein bisschen.
Ich habe mir nur gedacht, ihr habt natürlich eine Community, die das halt tatsächlich liest, weil sie es lesen will, und andere werden halt das vielleicht lesen, weil sie drüber stolpern und sich denken, was ist das jetzt da? Ne?
Genau, natürlich, es gibt die Stammleser, Leserinnen sozusagen, das ist so, aber das war ja von Anfang an so unser Ziel, darüber rauszugehen, eben zu sagen, man macht es wirklich, es ist nicht eine Szene, die es liest, sondern es stolpern Leute zufällig drüber, es bleibt jemand an einem Text hängen und liest den anderen dann eben genauso. Jemand, der vielleicht gern die Reportage liest, sieht dann den literarischen Text daneben und was ist denn das, und liest da weiter. Also wir freuen uns einfach über Rückmeldungen, wenn sie quer durch den Gemüsegarten kommen, sage ich mal. Quer durch alle Altersgruppen, sozialen Schichten und so weiter. Also das.
Und einmal noch so zum Thema Polarisieren oder Protest, Kritik, was auch immer, hat es auch Beiträge gegeben, die ihr zurückgewiesen habt, wo ihr gesagt habt, sorry, das geht nicht?
Ja, immer wieder. Okay. Also wir kriegen wirklich viele Einsendungen zu jedem Thema, und wir müssen sowieso eine Auswahl treffen. Bei journalistischen Themen ist uns die Recherche wichtig, ist uns sowieso natürlich Qualität der Texte ist immer im Vordergrund. Aber alles, was natürlich was in Richtung Diffamierung, Diskriminierung etc. geht, ist sowieso außen vor. Und es gibt immer wieder Beiträge, wo man sagt, das ist jetzt, das passt uns nicht in die Ausgabe, oder das finden wir nicht ja, das finden wir schlichtweg nicht gut und wollen wir so nicht publizieren oder stehen lassen.
Jetzt bin ich ja altes Marketing-Opfer und dann denke ich mir, interessant wäre mal zu sehen, wie viel Reichweite ihr so ungefähr haben könnt, um dann zu sehen, ob ihr die größte Literaturzeitschrift des Landes seid oder mehr Publikum erreicht als Krone und Kleine zusammen oder wie immer. Hast du da irgendeinen Ansatz für mich?
Zwei Sachen. Einerseits, wie gesagt, wir sehen und merken anhand der Rückmeldungen von den einzelnen Standorten, wie sie erst gelesen wird, beziehungsweise natürlich im Rahmen von Veranstaltungen und Ähnlichem, da gibt es dann schon Response. Aber was echt in der Relation zu unseren Mitteln und Möglichkeiten sehr, sehr hoch ist, sind tatsächlich die Zugriffe auf die Website. Also da sehen wir dann tatsächlich im MoAT-Server, gibt es eine Vergleichbarkeit zu anderen Institutionen, zu größeren Institutionen, und wir sind dann immer wieder überrascht, dass wir da doch in den oberen paar dabei sind. Also ich glaube, bei uns ist es ganz stark so, die Leute sehen, sind auf der Straße, zum Teil lesen sie es oder auch in Institutionen. Gut, jetzt während der Pandemie ein bisschen schwieriger mit den geschlossenen Institutionen, aber trotzdem ansonsten, und nehmen sich dann entweder mit, die Printausgabe, oder lesen es tatsächlich online, und da wird es auch international gelesen.
Und jetzt denke ich mir, ihr werdet ja hoffentlich ein bisschen Kulturförderung zwischendurch kriegen, sonst wird das wahrscheinlich schwierig, aber sowas wie Presseförderung wäre eigentlich theoretisch auch Thema.
Das wäre ein super Thema. Ja, wir kriegen Kulturförderung, Stadt Graz, Land Steiermark, ein bisschen was vom Bund. Radikal zu wenig. Wir schreiben gegen prekäre Arbeitsbedingungen an und haben sie selber. Presseförderung, langes, langes Thema immer wieder für uns. Es gibt in Österreich natürlich Presseförderung, die muss ich das nicht erzählen. Allerdings ist die an Verkaufszahlen gebunden. Mhm. Insofern fallen wir da nicht, nach wie vor nicht drunter.
Was ja auch für die Autorinnen und Autoren, glaube ich, möglicherweise ein kleines Problem gibt, weil die Austromechaner, glaube ich, gibt einem ja auch nur Tantiemen, wenn das eine Kaufzeitung ist, oder? Ist das noch so?
Das ist meines Wissens nach so, ohne mich da jetzt dann wirklich genau festzulegen, ob es in letzter Zeit Neuerungen gab. Aber ja, natürlich, und es ist vor allem auch ein Problem, wir würden oder finden, es ist unbedingt notwendig, auch für Kulturarbeit, für Kunst entsprechend bezahlt zu werden. Wir können für Texte tatsächlich keine Texthonorare zahlen. Das, so wie das alle anderen Literaturzeitschriften meines Wissens nach auch nicht machen, beziehungsweise höchstens beauftragen, und dann machen sie wieder was anderes natürlich.
Ja, ab und zu habe ich tatsächlich schon irgendwas angeboten bekommen. Viel war es nicht, aber doch.
Genau.
Nachdem ja solche Leute wie der Herr Haselsteiner wahrscheinlich regelmäßig unseren Podcast hören, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Idee, dass man ein bisschen Sponsoring betreiben könnte, oder ihr würdet euch vermutlich nicht wehren, solange es einigermaßen okay Firmen sind.
Naja, was wir nicht machen, ist tatsächlich Werbeeinschaltungen. Mhm. Also das Werbeflächen, das war von Anfang an unser Credo sozusagen, wir machen keine weitere Werbewand auf, davon gibt es genügend, da braucht man nicht noch welche dazu installieren in der Stadt. Das heißt, der Ausreißer war von Anfang an werbefrei und wird das auch weiter bleiben. Wie gesagt, was es sehr wohl gibt, sind Kollaborationen mit Institutionen. Da sind wir immer sehr offen dafür.
Und das kann man vielleicht auch sagen, ihr seid durchaus auf der Suche nach neuen Standorten. Also falls da jemand eine schöne graue Mauer hat zum Beispiel oder so, zentral gelegen oder auch dezentral, einfach bei der Evelyn melden, oder?
Ja, sehr gerne. Voraussetzung ist nur, dass sie öffentlich zugänglich ist. Dann bitte gerne melden.
Eine öffentliche Mauer, bitte, meine Damen und Herren. Ja, du hast das schon ein bisschen angedeutet. Ihr habt es im Kulturjahr 2020/2021 mit Perspektive und mit Lichtungen gemeinsam eine Zeitschrift herausgebracht, und zwar in mehreren Sprachen und dann als Postwurfsendung in Lendgries, Eggenberg und Buntigam verteilt. Wie kam es dazu? Wie waren die Reaktionen? Was habt ihr gelernt?
Ja, den Translator haben wir herausgebracht. Ich fand das wirklich, wirklich inspirierende und auch notwendige Publikation und Kollaboration von drei verschiedenen Zugängen dran zu gehen, sich zusammenzusetzen und eine Zeitschrift zu produzieren. Und zwar diese Mehrsprachigkeit wichtig, wirklich als konzeptueller Aspekt, zu sagen, okay, wir haben in Graz, in Österreich, Deutsch als natürlich als offizielle Sprache, als offizielle Landessprache, aber es werden so viele Sprachen in Graz gesprochen und es gibt ganz, ganz wenig Publikationen dazu. Setzen wir doch da an. Das ist ja unserer Meinung nach natürlich sehr gut gelungen. Aber tatsächlich waren die Rückmeldungen auch sehr unterschiedlich und sehr, aber alle sehr positiv. Also es ist wirklich diese, ach ja, sowas kann man ja machen, mehrere Sprachen nebeneinander in einer Publikation stehen zu lassen, in einer literarischen Publikation, ist auf jeden Fall Thema. Und auch da ist unser Ansatz zu sagen, wir versuchen auch einen niederschwelligen Zugang zu bieten, daher auch die Postwurfsendungen zu sind, okay, erreichen wir damit eben auch Leute, die nicht unbedingt zur deutschsprachigen Literaturzeitschrift greifen würden und sich aber dann nirgends ansonsten in der medialen und künstlerischen Landschaft wiederfinden oder selten wiederfinden und bieten einen Anknüpfungspunkt. Und deshalb ist ja auch da ein Call drinnen, sich gerne zu melden mit Beiträgen, mit Ideen, mit Inputs für Kommendes.
Geht es da irgendwie weiter mit dieser durchaus grenzüberschreitenden Kooperation? Habt ihr da Pläne oder war es das dann?
Ja, wir versuchen es gerade. Also wir sind gerade dabei, eine zweite Ausgabe zu konzipieren und danach schauen wir mal weiter. Wie so oft wird es auch da an Fördergeldern und Ähnlichem hängen?
Passt. Die hören jetzt hier alle zu, von allen Ämtern, Behörden, Großunternehmen, und die werden sich dann schon melden. Das ist eigentlich dann oft so, nach jedem Podcast melden sich da ganz viele und sagen, bitte, wo darf ich denn hinüberweisen? In dem Fall,
weiterhelfen.
Genau, auf jeden Fall. Ja, und dann, das hast du auch schon kurz angedeutet, mit deiner Co-Herausgeberin Ulrike Freitag und dem Literaturhaus gemeinsam habt ihr im Kulturjahr an einem Projekt gearbeitet, das unter anderem auch die von mir schon zweimal frequentierte Justizanstalt Karlau integrierte. Erzähl einmal.
Ja, es war im Rahmen des Projekts Wortwechsel, wo es darum ging, eben mit Text in der Stadt an unterschiedlichsten Orten präsent zu sein, das aber nicht kurzfristig auf sozusagen Eventbasis und dann wieder weg zu sein, so wie der Satellit da landet und dann wieder abschwirrt, sondern langfristig vor Ort zu sein, mit den Leuten vor Ort einen Austausch aufzubauen. In der Justizanstalt Karlau haben wir tatsächlich einen Briefwechsel zwischen Autorinnen und Insassen initiiert, der dann pandemiebedingt noch viel länger gelaufen ist als ursprünglich geplant. Fand ich unglaublich spannend und wichtige Thema. Thema, das viel zu selten öffentlich in den Fokus kommt. Und das, ich glaube, es bestehen einige der Briefpartnerinnenschaften bis jetzt. Es gab dann auch eine Lesung, Präsentation. Wie gesagt, wir wollten es ursprünglich in der Karlau machen. Diese Möglichkeit gibt es ja grundsätzlich. Mhm. Ist natürlich Corona-bedingt ausgefallen. Wir haben es dann im Literaturhaus gemacht.
Und kann man das nachlesen, was beim Wortwechsel rausgekommen ist? Habt ihr das irgendwo dokumentiert?
Ja, es gibt, also wir haben eben eine Ausgabe zum Wortwechsel rausgebracht. Das sind Auszüge aus allen Textprojekten nachzulesen und die kompletten Texte, die vollen Textvolumina sozusagen, sind auf unserer Homepage abrufbar. Plus es gab ja auch Videos, eben wir mussten Formate pandemiebedingt etwas ändern. Von den Stadtspaziergängen gibt es Videomitschnitte, zum Teil vom Christspaziergang zum Beispiel, sehr intensive, sage ich mal, auch von der von der Karlau-Lesung, von der Zoom-Lesung zum Arbeitsthema sozusagen. Bei AMS gab es eine Zusammenarbeit und auch eine Dokumentation der Spaziergänge durch die Triester Siedlung.
Vielleicht noch kurz Karlau, weil uns fährt ja tatsächlich eher nicht die Industrie oder die Großindustrie, sondern vielleicht eher Kulturmenschen. Es gibt dort ein reges Kulturprogramm und da gibt es auch einen Kulturverantwortlichen und auch der Seelsorger dort ist sehr engagiert. Mhm. Der hat auch ein Projekt im Kulturjahr gemacht. Deswegen war ich schon zweimal in der Karlau, nicht wegen irgendwelcher Vergehen. Also falls jemand von euch das Gefühl hat, er würde gern oder sie gern ein Konzert spielen oder einen Lyrikabend machen oder was auch immer, würde ich gut finden, weil ich glaube, dass das schon mal reger war, das Angebot. Die Nachfrage ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich habe mal sagen lassen, der Bestseller dort, was glaubst du, welcher Künstler, welches Genre?
Ich glaube, ich habe es einmal gelesen, wenn es wieder einfallen würde.
Also das Genre ist quasi Kabarett, ja, ja.
Genau.
Und das Kabarett war Alf Beuer. Ah, ja, Alf Beuer ist offensichtlich dort sehr, sehr, jetzt hätte ich fast gesagt, mörderisch gut angekommen, den Wortwitz habe ich mir gerade noch verkniffen. Ja, nun wieder ein bisschen mehr zu dir. Du hast ja auch journalistisch gearbeitet, wie, wo, wann, warum?
Ja, habe ich und mache ich nach wie vor. Begonnen noch bei der Neuen Zeit, so das letzte Jahr bei der NZ war mein erstes im Journalismus. So von der Pike auf gelernt sozusagen und dann freiberuflich für verschiedene Magazine vom Standard über eben jetzt vor kurzem wieder mal was fürs Datum geschrieben oder fürs Mare-Magazin in Hamburg oder ja, was gerade so reinkommt, sage ich mal, immer wieder mit Texten, Reportagen.
Vielleicht sollte man das Datum nicht nur abonnieren, so wie ich, sondern lesen auch dann. Dann hätte ich es entdeckt. Was ich auch nicht gelesen habe von dir, was mir aber durchaus auch interessieren würde, eine Art Reisebuch über Graz, 2018 bei Braumüller erschienen. Was steht da drinnen, was mir bisher verborgen geblieben ist?
Ja, es ist ja aus der Serie Abseits der Pfade, ist auch Graz Abseits der Pfade. Was dir als Grazer oder in Graz Lebender, verborgen geblieben ist, auch da ist es mir eigentlich tatsächlich ums Gespräch mit ganz vielen Menschen gegangen. Sowohl Leuten, die in Graz mit Institutionen präsent sind, aber auch die sonst im selten vorm Vorhang stehen. Eine Gasse zu porträtieren, die kleine Neutaugassen zum Beispiel. Oder eben abseits der Innenstadt und der Repräsentationsräume sich auf den Weg zu machen, durch die, ich sage mal, ehemaligen oder zum Teil noch tatsächlichen Industrie- und Arbeiterviertel. Das ist, war mir da ganz wichtig, um zu schauen, was sich da heute tut und ein bisschen was auch aus der Geschichte mit der Gegenwart zu verknüpfen.
Und ich darf jetzt einmal davon ausgehen, dass das ein Bestseller war, quasi, weil Reisebücher gehen vermutlich gut, oder?
Ja, momentan wahnsinnig gut, kann ich mal nicht sein.
Ja, okay, aber war gut. 2018 war noch keine Pandemie.
Da war noch keine Pandemie, das stimmt. Nein, also es ist tatsächlich auch da viel Rückmeldung gekommen und auch viel Nachfrage. Also es hat eher zum Nachfragen noch einmal angeregt, eben, warum denn da und vielleicht doch auch mal dort bitte. Und ja, wir haben dann auch Stadtspaziergänge gemacht dazu, dass, ja, hat auch großen Spaß gemacht tatsächlich.
Und das Buch gibt es noch, oder?
Das gibt es noch, nach wie vor.
Eben, übers Internet, aber nur über den guten Handel kaufen, bitte, danke. Ja, eine Frage, die eigentlich alle hier bekommen, weil sie sich nicht vermeiden lässt. Wie lebt sich denn als Autorin hier und heute?
Prekär. Prekär, ja, nach wie vor. Und vor allem, ich glaube, es ist tatsächlich eins der größten Probleme, diese Zugänglichkeit, diese ja, ich sage mal, es werden Netzwerke ganz oft so wie Bildung und finanzielle Möglichkeiten vererbt. Das ist im Kunst- und Kulturbereich, für Leute im Kunst- und Kulturbereich nicht anders und das schränkt die Tätigkeitsmöglichkeit unglaublich ein. Es ist einfach eine soziale Einschränkung, die nach wie vor da ist, ganz massiv da ist und die sich nicht bessert durch reduzierte Fördermöglichkeiten und erhöhten bürokratischen Aufwand. Da wäre gewaltig was zu tun.
Und dann kam eben auch noch die Pandemie, die ich gern scherzhalber der Covid nenne. Bei den Musikern und Musikerinnen ist es ein bisschen so, wird mir halt berichtet, dass sie tatsächlich halt von Konzerten noch am ehesten leben, von Merchandising vielleicht sogar, aber eher nicht von Schallplattenverkäufen. Ist das in der Literatur ähnlich, dass ihr eigentlich halt von Förderungen natürlich auch lebt, von Preisen lebt? Also der Clemens Hetz hat mir mal gesagt, eigentlich ohne Preise wäre es auch in seiner Liga sehr, sehr schwer. Aber andererseits halt wahrscheinlich bei Lesungen am ehesten tatsächlich Honorar gezahlt wird. Ne?
Lesungen tatsächlich, das stimmt. Preise funktionieren natürlich nach einem gewissen Betriebsschema. Literaturbetrieb ist nicht fern des kapitalistischen Betriebs, im Gegenteil. Und wenn Text sich gut in diesen Betrieb einpasst, dann funktioniert auch da und wenn nicht, dann eben weniger.
Ja, ist schon sehr PR-lastig natürlich auch, ne? Dann habe ich mir gedacht, gehen wir mal kurz auf die Uni quasi. Was hast du beim Germanistik- und Romanistikstudium gelernt, was dir heute noch hilft?
Grundsätzlich sollte und war da zum guten Teil auch noch, meiner Meinung nach, Studium auch den Raum und die Zeit zur Vertiefung bieten, zur langfristigen Auseinandersetzung mit Text, mit Theorie, mit Primärtexten, mit Hintergründen, die man so sonst später vermutlich kaum mehr findet. Und es war da tatsächlich, also für mich war es zum guten Teil noch der Fall, sage ich mal, auch nicht mehr in dem Umfang, wie es
wie es bei mir war, so 73 Semester Soziologie in etwa.
Grob geschätzt. Mhm. Hat aber nicht geschadet.
Ja, das behaupte ich immer. Man kann das Gegenteil aber auch schwer beweisen.
Stimmt, nein, aber tatsächlich, also ein Studium zu ökonomisieren ist so ungefähr, ja, das, womit man es ruiniert tatsächlich. Mhm. Also diesen Raum, ja, und auch natürlich die Möglichkeit der Auseinandersetzung auf der Uni, des Engagements, der Zusammenarbeit, die finden zu können, das ist, ja, da tut sich ein Raum auf, der bleibt fürs Leben, dann sage ich mal. Und auch da wieder, es ist auch da nach wie vor und jetzt wieder mehr eine Frage der Zugänglichkeit. Mhm. Auch da ganz, ganz stark. Der Anteil derer, die einen Uni-Abschluss machen, die nicht aus einem akademischen Elternhaus kommen, liegt meines Wissens nach aktuell, ich habe jetzt keine tagesaktuellen Zahlen sozusagen, unter 1%. Das ist unpackbar, wirklich. Mhm. Also da wäre ganz stark.
Ja, und dann sucht man sich wahrscheinlich auch nicht Germanistik und Romanistik aus, wenn man das Gefühl hat, auch. Ja, ja, aber so als Erste in der Familie jetzt wirklich aufsteigen und so. Dann nimmt man halt dann wahrscheinlich BWL oder Medizin.
Habe ich nicht gemacht.
Ja, Gott sei Dank, erfreulicherweise. Also es ist ja doch schön, wenn es andere Wege gibt. Also vielleicht eben manchmal ein bisschen mehr überlegen als nur ökonomische Verwertbarkeit. Ne?
Absolut, wobei, wie gesagt, es ist nachvollziehbar, dass man das gerade in so einer Situation dann im Kopf hat und überlegt, ja, in Überlegungen mit einbezieht.
Ja, wir sind heute schön sprunghaft, so wie ich es gern habe. Die nächste Frage dreht sich ums Reisen. Also in deiner Bio steht da, dass du viel gereist bist. Wo hat es dir denn am besten gefallen und warum trotzdem immer wieder Graz?
Reisen, es gibt Menschen, die weitaus mehr reisen und weitaus weniger. Umgekehrt, ich glaube, liegt da
in der Mitte
irgendwo. Aber Reisen finde ich grundsätzlich wichtig als Lebenseinstellung, egal wie weit oder wie nah. Sagen wir mal so. Recherchetechnisch, arbeitstechnisch war ich bis sagen wir, vor der Pandemie viel in Italien, am Balkan unterwegs. Immer wieder finde ich auch gern Regionen, wo man sonst auch da wieder selten hinschaut, die seltener präsent sind hier. Grundsätzlich ja, will ich ja noch viel mehr reisen. Also mir fehlt das wahnsinnig jetzt in der Pandemiezeit, weil ich glaube einfach, dass man an Orten auch langfristig und immer wieder präsent sein muss oder da sein muss, Zeit haben muss, um ihn wirklich erfassen zu können oder um Zugänge zu finden, jenseits von touristischer Oberfläche. Also sich einlassen auf einen Ort, auf eine Stadt, das fand ich eigentlich immer wieder am besten, wenn das möglich war und Anknüpfungspunkte finden, Zusammenhänge rausfiltern, auch da zu schauen, was tut sich, was nicht am Silbertablett serviert wird sozusagen. Das macht das Reisen eigentlich aus und ich glaube, das kann man auch nicht ersetzen durch welche Lektüre auch immer. Also da braucht es schon die persönliche Präsenz, soweit irgend möglich.
Und wenn das jetzt ein Ort wäre, zum Beispiel der, wo du dann als nächstes wieder hinfahren möchtest oder einer, wo du sagst, da müssen wir unbedingt einmal hin, weil er vielleicht gar nicht spektakulär ist, gar nicht Euro Disney oder so. Also welcher Ort wäre das, den du uns ans Herz legst?
Uff, wahnsinnig schwer.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Total ohne Anspruch. Also ja, vielleicht gebe ich tatsächlich trotzdem eine literarische Empfehlung. Ich war vor Jahren beim Literaturfestival Polyp in Pristina im Kosovo eingeladen und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also jedem, der die Möglichkeit hat, da mal vorbeizuschauen, kann ich das wirklich nur sehr empfehlen. Sehr engagiertes Team und unglaubliche Stadt, wirklich. Also große Empfehlung.
So, der Kollege Wanko, der sollte eigentlich einmal erwähnt werden, habe ich mir gedacht. Der Kollege Wanko hat auf der Landesseite Artfaces über dich geschrieben. Schalks Literatur kann wehtun, muss nicht wehtun. Schalks Literatur ist aber eines immer gescheit. Schließt sich meine Frage an, gar keine Lust auf Blödheiten zwischendurch?
Sehr.
Okay, das beruhigt mir jetzt ein bisschen, weil nur gescheit ist ja schwierig.
Ich glaube, da steckt schon, ich meine,
das ist eine Frage der Perspektive. Ne?
Genau, und es steckt schon Meta-Ebene drin, würde ich mal unterstellen.
Okay.
Wobei, danke für die Lorbeeren.
Ja, eben, also das Porträt kann man durchaus googeln und lesen. Politik findet sich nicht nur in deinen Texten, sondern auch in deinem Engagement. Du merkst schon, es geht wieder um ein neues Thema. Konkret meine ich damit die Geschichte der jungen afghanischen Astronomin Amena Karimian. Das habe ich jetzt sicher nicht besonders gut ausgesprochen, aber du wirst es dann gleich besser machen. Erzähl uns doch bitte ein bisschen die Vorgeschichte, bevor wir dann zum Stand der Dinge kommen.
Wir sind, meine Persisch-Dari-Aussprache ist leider nicht besser als die deine.
Okay.
wir sind auf die Amena aufmerksam geworden im Frühsommer 2021. Wir haben in unserem Tatsachen.at-Blog eine Serie, die nennt sich Stimmen aus der Krise, Stimmen gegen die Krise. Wie man schon vermuten kann, haben wir sie mit Pandemiebeginn sozusagen gestartet. Eine Interviewserie, wo man ganz, ganz unterschiedliche Personen zu Wort kommen lässt und über ihre aktuelle Situation, über Hintergründe etc. mit ihnen spricht, weil wir gesagt haben, okay, Kommunikation ist wichtiger denn je in dieser Situation. Diese Distanz darf nicht zur Distanz zwischen Menschen werden. Das war so ein Versuch, einen Brückenschlag oder mehrere Brückenschläge zu schaffen. Und im Rahmen dieser Serie hatten wir dann auch die Amena Karimian eingeladen, sozusagen sich mit uns auszutauschen. Sie war jetzt, sie ist natürlich in dem Sinn nicht mehr, weil sie nicht mehr vor Ort ist, die einzige Astronomin Afghanistans, im Sinne die einzige, die sich unseres Wissens nach, unserer Recherche nach, intensiv mit Astronomie beschäftigt hat, vor Ort beschäftigt hat und das in einer Kontinuität getan hat, die sonst die nicht vielen möglich ist. Und die sich parallel dazu für Frauenrechte eingesetzt hat, für Mädchenbildung und in unterschiedlichen Bereichen sehr aktiv war. Das alles war schon mal sehr viel und darüber wollten wir gerne mehr erfahren, aus erster Hand, aus unmittelbarer Perspektive, aus ihrer Sicht. Dann haben sich die Ereignisse, wie wir alle wissen, überschlagen. Die Taliban haben eine Stadt nach der anderen übernommen. Amena ist in Herat geboren, aufgewachsen, hat da auch gearbeitet, ist vor der Übernahme nach Kabul geflohen und hat sich dort versteckt. Und hat man auch gedacht, Kabul wird länger halten, dem war nicht so. Und musste dann raus. Wie gesagt, sie hatte gewisse lokale Medienpräsenz als Frau, als Wissenschaftlerin, als Aktivistin, gerade knapp vorher noch dazu. Die hatten mit ihrer Gruppe einen internationalen Wettbewerb gewonnen, da ist berichtet worden drüber. Sie war dadurch in den Fokus gerückt und war verzweifelt in der Situation und wir haben gesagt, okay, wir haben sie sowieso eingeladen. Also ich meine, unabhängig davon, wann reagieren wir, nicht jetzt. Wir versuchen, dass sie so schnell wie möglich nach Österreich kommen kann. Und haben wir dann quasi uns zusammengetan mit einer Reihe von Institutionen aus dem Kultur- und Wissenschaftsbereich und haben ihr Einladungen geschickt und uns mit der österreichischen Botschaft in Islamabad in Pakistan in Verbindung gesetzt. In Afghanistan hat Österreich schon seit vielen, vielen Jahren keine Vertretung mehr. Und haben uns über das Prozedere eines Visumsantrags informiert. So hat es begonnen.
Ja, und dann, also ich habe das so im Falter auch ein bisschen nachgelesen. Ich hoffe, dass der Artikel gut ist, aber nachdem der Falter grundsätzlich ein okayes Medium ist. Also die Soraya Pechtel hat da geschrieben, im Jänner, also Mitte Jänner ist recht aktuell, absolut. Schildert eben kurz die Flucht und schildert dann eben, dass es dieses Versprechen aus Österreich gab, und ich zitiere jetzt mal, mit im Gepäck 10 Bücher, ihren Reisepass und einen Schutzbrief, in dem die österreichische Botschaft in Islamabad die Taliban bittet, Karimian am Grenzübergang Turkam nach Pakistan ausreisen zu lassen, ein Visum liege für sie bereit. Und dann weiter, den Schutzbrief habe man an hunderte Menschen in Afghanistan ausgestellt, um ihnen die Ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen, heißt es vom Außenministerium. Das darin enthaltene Versprechen für ein Visum sei eine allgemeine Formulierung gewesen. Ich meine, ganz ehrlich, zynischer geht es eigentlich nicht, oder?
Tja, das ist, genauso ist es gelaufen. Der Bericht ist absolut, wirklich sehr gut. Es war tatsächlich so. Wir hatten sämtliche Unterlagen eingereicht. Wir waren in permanentem Austausch übrigens mit der österreichischen Botschaft. Sie hat einen Versuch unternommen, zuerst über die Grenze zu kommen, wurde zurückgeschickt. Das hört sich so einfach an, ist so ein unglaubliches Prozedere. Allein die Reise von Kabul an die Grenze. Dort der Versuch, sowohl die Taliban-Checkpoints zu passieren, als auch die pakistanische Grenzpolizei dazu überzeugen, durchzukommen. Beim ersten Mal ist es gescheitert. Wie gesagt, dann daraufhin verzweifelte Rückmeldung an die Botschaft, es klappt nicht. Daraufhin hat man dann eben besagten Schutzbrief ausgestellt. Mit diesem Schutzbrief hat es dann beim zweiten Anlauf nach einer Odyssee, auch da wieder, der 2 Tage gedauert hat, funktioniert. Und sie ist über die Grenze gekommen. Wir hatten vorab über einfach ein privates Netzwerk schlichtweg Unterkunft, Abholung etc. organisiert für sie. Und sie hat sich auch sofort, kaum war sie drüben, bei der Botschaft gemeldet. Sie hat es geschafft, hat dann Interviewtermine bei der Botschaft bekommen. 2 Mal war dort und beim 3. Mal ist sie die Ablehnung in die Hand gedrückt worden, wo wir damit gerechnet haben, jetzt ist es soweit, jetzt sitzt sie bald im Flieger. Dem war nicht so.
Ja, wir werden dann noch kurz erzählen, wie das dann weiterging. Aber was ich mir auch gedacht habe, also wenn die Botschaft oder das Außenministerium sagt, man habe das an hunderte Menschen in Afghanistan ausgestellt, dann frage ich mich, was ist jetzt eigentlich mit den anderen Hunderten? Hast du da irgendwie einen Überblick? Sind die dann tatsächlich ausgereist? Sind dann welche tatsächlich in Österreich gelandet? Wie ist die Situation ungefähr?
Naja, man hat es, soweit ich weiß, bitte, es ist Kenntnis von außen, aber soweit ich weiß, hat man es an Menschen ausgestellt, die bereits Aufenthaltsgenehmigungen für Österreich hatten, also die oder beziehungsweise Familiennachzug waren. Ich glaube, es war kaum jemand, traue ich mich zu sagen, dabei, der noch kein Visum oder keine, in welcher Form auch immer, vorliegende Aufenthaltsberechtigung für Österreich hatte. Das heißt, man hat es eigentlich an österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen beziehungsweise eben Leute, die im Rahmen von Familiennachzug gekommen sind, ausgestellt. Nicht aber zur Evakuierung von gefährdeten afghanischen Bürgerinnen oder Aktivistinnen.
Normalerweise hilft es einem in so einer Situation, wenn man prominente Freunde und Freundinnen hat, hat aber auch nichts geholfen. Sogar Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat sich für die Afghanin eingesetzt und trotzdem blieb das Außenministerium hart. Verliert man da nicht irgendwie den Glauben an die heimische Politik und damit meine ich beide Regierungsparteien?
Ja, man verliert vor allem oder man stellt vor allem einmal in Frage, auf welcher Basis entschieden wird, vor allem in einer so prekären Situation, wenn sich jemand tatsächlich in Lebensgefahr befindet. Also dann zu sagen, wir halten uns strikt an juristisch-bürokratische Vorgaben, finde ich menschlich sehr bedenklich, sagen wir mal so. Dass es auch anders geht, haben wir ja später dann gesehen, also nicht in Österreich, aber doch, woanders. Ich fand es auch einfach unglaublich, sowas über so einen langen Zeitraum hinweg sich ziehen zu lassen. Es hat auch die Yamina Karimian unglaublich unter der Zeit gelitten tatsächlich. Ich meine, erstens einmal eh schon alles verloren zu haben, anzukommen in einer Stadt, in einem Land, das sie absolut nicht kennt, wo sie die Sprache nicht spricht, ganz allein, wohlgemerkt zum ersten Mal irgendwo, nach dieser Flucht traumatisiert. Und dann diese tägliche Unsicherheit, dieses Warten, wann geht's weiter, wie geht's weiter, in welcher Form, auch die Abhängigkeit übrigens, also wenn, wie gesagt, wir haben es dann tatsächlich aus einem privaten Netzwerk heraus unterstützt, sitzt sie buchstäblich auf der Straße, wenn dem nicht so ist. Ihr war das furchtbar, nicht nur unangenehm so, sondern auch zu sagen, sie hat gesagt, ich habe noch nie, also so Abhängigkeit hat sie tatsächlich noch nie erlebt. Sie hat immer versucht nach Möglichkeiten, und es war schwierig genug, selber für ihr Leben sozusagen aufzukommen und zum ersten Mal sie in so eine Situation zu begeben. Das heißt, davon hat sie sich bis heute nicht erholt. Und jemanden tatsächlich dann in so eine Lage zu bringen, das finde ich, ja, das
was eigentlich auch erstaunlich ist, weil wir ja vorher ein bisschen quasi PR angeschnitten haben, das wäre so eine schöne Gelegenheit gewesen, dass Österreich sich irgendwie als menschenfreundliches Land positioniert. Und nur für den Fall, dass irgendwer zuhört aus dem Außenministerium oder so, das war halt wirklich eine total verpasste Chance. Im Gegenteil, man hat halt bewiesen, wie man als Bürokratie da so drüber fahren kann, wie man halt Sachen versucht auszusitzen, was in Österreich halt leider in diesen Konstellationen gar nicht so selten ist. Zwischendurch muss man dann halt wieder einen Rückzieher machen. Aber du hast es jetzt schon angedeutet, Deutschland hat dann letztlich ein bisschen anders reagiert. Die Amina Karimian ist jetzt einmal dort. Wie geht sie denn dort, deines Wissens? Und hast du trotzdem Interesse, sie nach Österreich zu bringen, und sei es zu einem Besuch? Wie geht es generell weiter, ohne dass wir das jetzt tagesaktuell darstellen?
Ja, sie ist jetzt in Deutschland. Wir waren sehr, sehr erleichtert darüber, als sie deutsches Visum bekommen hat. Es liegt ein langer Weg vor ihr, natürlich. Sie ist angekommen, aber das Ankommen dauert. Erstens nach allem, was sie hinter sich hat. Zweitens, sie muss sie irgendwie einordnen, sie muss die Sprache lernen. Sie versucht anzuknüpfen an ihre Aktivitäten, die sie vorher schon betrieben hat. Sie hat Interesse, zu Besuch zu kommen. Wie es weitergehen wird, wir werden sehen. Ich werde sie sicher besuchen in Deutschland, das ist keine Frage. Also wir bleiben in Kontakt und wir sind in Kontakt. Und es gibt auch von österreichischer Seite, sage ich mal, viel, viel Interesse, sie einzuladen. Nach wie vor. Also wir kriegen so häufig Anfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, sie zu einem Vortrag, zu einem Workshop, zu whatever einzuladen. Das heißt, es gibt sehr wohl auch die andere Seite, die auch gar nicht einverstanden war mit dieser Vorgehensweise und die sich unglaublich, ich sag's mal wirklich, wie es ist, in Grund und Boden geniert. Und ja, sowohl auf einer menschlichen als auch auf einer politischen, als auch auf einer schlichtweg, ja, auf einer wirklich sehr intelligenten Entscheidung, jetzt einmal von allem anderen abgesehen. Sie ist von der BBC auf diese Liste der 100 inspirierendsten Frauen 2021 gesetzt worden. Da hat man also offensichtlich einen ganz anderen Eindruck von ihr gehabt, aber das hat die österreichischen Behörden nicht interessiert.
Du, und jetzt ist wahrscheinlich nicht absehbar, ob sie in Deutschland Asyl bekommen wird, aber das wird halt die Hoffnung sein. Ne?
Mit großer Wahrscheinlichkeit bekommt sie es. Sie wird nach diesem Ortskräfteverfahren eingestuft und sie hat zumal vorläufiges Visum und es wird, so ich hoffe, dann zum Asyl, zum positiven Asylantrag verlängert.
Ja, das hoffen wir allerdings. Ich glaube, wer der Evelyn folgt in den sozialen Netzwerken oder auch auf den anderen Plattformen, wird das hoffentlich dann mitbekommen. Sollten wir vielleicht kurz erwähnen, zur Vorgeschichte gibt es ja einen ganz netten, kurzen Podcast von Radio Helsinki. Den kann man auch googeln und da hört man auch einiges. Gehen wir langsam schon wieder zur Evelyn zurück, aber bleiben wir noch da ganz kurz drauf. Du hast vermutlich nie geplant gehabt, Menschenrechtsaktivistin zu werden. Das war jetzt auch keine sehr schöne Erfahrung, aber hast du trotzdem das Gefühl, nach dem, was du da gesehen, gehört und erfahren hast, dass das schon ein Thema bleiben wird, wie auch immer?
Auf jeden Fall. Ich meine, es war auch vorher immer Thema, natürlich aus journalistischer Sicht. In dem Fall ist die Grenze, und da ist es auch einigen Kollegen, Kolleginnen in dieser Zeit so gegangen, zwischen Journalismus und dem Aktivwerden durchlässig geworden, sage ich einmal. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das dann auch thematisiert. Also man kann natürlich nicht über einen Fall berichten, neutral berichten, indem man selber involviert ist. Aber sehr wohl über diese Erfahrungen öffentlich zu machen, darüber zu schreiben und die zugänglich zu machen, das halte ich schon für essentiell. Und man kann sie auch aus einer gewissen, meiner Meinung nach, Verantwortung da nicht rausnehmen. Deshalb haben wir auch gesagt, wir reagieren da und versuchen zumindest mit den Mitteln, die wir haben, da was zu tun. Also es ist immer so, wenn gerade was passiert, wenn gerade was im Gange ist, dann sind solche Themen in den News, ist bei Afghanistan genau dasselbe. Wenn es ruhig wird oder vermeintlich ruhig wird, dann verschwindet das ganz schnell aus den Nachrichten. Ich habe irgendwo gemeint, also die UNO hat ganz große Hungerkatastrophe für Afghanistan prognostiziert. Aber Hunger ist halt leiser als Bomben. Ne? Mhm. Insofern ist es, ja, ist sowas dann eher weniger präsent und das schiebt man ganz schnell wieder weg. Also das wird für mich Thema bleiben. Nicht nur was Afghanistan betrifft, sondern generell.
So, und jetzt denken sich wahrscheinlich manche, okay, das klingt alles irgendwie wahnsinnig interessant, was die junge Frau da erzählt. Die haben aber noch nichts gelesen von dir. Gibt es einen Text, eine Ausgabe von einer Zeitung, einen Artikel, wo du sagst, okay, das wäre ideal, um mal einzusteigen in das, was du so schreibst?
Ich glaube, es gibt, ja, man kann auf der Tatsachen.at-Seite und auf der Ausreißer-Seite einiges an Reportagen zum Thema, sowohl zum Thema Flucht, Migration und so weiter von mir finden. Sei es von 2015 aus dem Flüchtlingslager an der Grenze an der slowenischen oder aus Ungarn später auch. Von den Protesten in Belgrad auf der Tatsachen.at-Seite gibt es eine große Reportage. Oder man steckt von der anderen Seite her und liest einen meiner Nachtschichttexte, die eher einen literarischen Zugang zu verschiedenen Themen bieten, die in diversen Plattformen erschienen sind. Hoffentlich bald einmal das Buch vorliegen.
Was bringt denn das doch noch recht frische Jahr 2022 so? Woran arbeitest du denn? Was wird denn da passieren?
Wie gerade erwähnt, also gibt es nochmal eine kurze Überarbeitung und dann tatsächlich Fertigstellung des Nachtschichtmanuskripts. Wir haben beim Ausreißer einiges an Erweiterungen, an Reorganisationen, an Kooperationen in Planung, die wir intensivieren werden und die wir auch demnächst öffentlich sehen, hören, lesen können wird. Wir werden sehen, wie es mit Veranstaltungen weitergeht, so wie alle warten und hoffen wir, dass sich da einiges tun und nachholen lässt. Und ja, dass es wieder mehr Möglichkeit zum Reisen gibt und zum unmittelbar miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, das fehlt ganz massiv in dieser Zeit.
Ich weiß ja nicht, ob du zur Vorbereitung unseren Podcast gehört hast.
Natürlich.
Gut, in der Intro heißt es dort, unter anderem gutes Essen und schlechte Witze. Und in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mir gedacht, wir hatten überhaupt noch nie was über gutes Essen und wir hatten nur einen einzigen schlechten Witz von der Annette Knoch, die hoffentlich jetzt auch zuhört. Der war wirklich schlecht, also eh super. Du kannst da jetzt aussuchen, was du uns zu Gehör bringst. Entweder einen Lokaltipp wegen gutem Essen oder einen Witz.
Also Witze erzählen finde ich unglaublich schwierig. Da bin ich, glaube ich, die Falsche. Ich bin jemand, der Kabarett sehr schätzt, gutes Kabarett. Mich sogar auf der Uni noch damit beschäftigt, also wissenschaftlicher Zugang zum Kabarett. Aber wie die meisten Kabarettisten auch und Kabarettistinnen vor allem, die es immer noch übrigens zu wenig gibt und die zu wenig Präsenz haben in Österreich, liegt mir Witze erzählen.
Kann man übrigens sagen, in einer unserer nächsten Episoden wird eine Kabarettistin, eine recht junge Kabarettistin kommen. Auf das freuen wir uns tatsächlich schon sehr, aber mehr gespoilert wird hier noch nicht. Aber sie hat uns zugesagt, genauso wie auch ein sehr bekannter Kollege von dir auch schon zugesagt hat. Hoffen, dass die alle sich an ihre Zusagen halten. Okay, also kein Witz, aber dann wirst du irgendwas über gutes Essen erzählen müssen, was auch immer.
Graz könnte noch viel mehr an Möglichkeiten zum Gutessen gehen und zum Diversessen gehen vertragen. Bei aller Liebe für steirische Küche gibt es da noch ganz, ganz viel Potenzial, wo man das ausbaufähig ist in unterschiedlichste Richtungen, meiner Meinung nach. Und insofern gibt es bei mir immer so ein Schlittern zwischen ausprobieren, wenn wo was Neues aufpoppt, also auch dann wieder mal sich zu Hause hinstellen und selber ausprobieren. Wobei auch das eine Zeitfrage ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerne hin und wieder gutes Essen. Aber ich habe eigentlich erwartet, dass du mal was über gutes Essen da servierst, im besten Sinne.
Ich habe jetzt gedacht, wenn ich dich jetzt nach deinem Lieblingsbeisel frage, das werde ich auf jeden Fall probieren. Echt, da kommt nichts Wahnsinn. Also keine diese jungen Werbung. Literatinnen keine. Und Literaten, die hätten früher immer gesagt, die gehen in die Haring und Essen wäre dann natürlich wurscht gewesen.
Es gibt viel zu wenig Lokale, die in Graz übrigens, ich meine jetzt gut Sperrstunde früh, aber die auch, wo man spät am Abend noch was essen kann. Das ist für Literaten und Literatinnen tatsächlich oder auch für alle, die irgendwie im Kulturbereich unterwegs sind, ein Problem, weil wo geht man nachher hin, was essen?
Das stimmt, das wäre eine Positionierung, wenn man mal in anderen Städten gelebt hat. Ich zum Beispiel in Madrid, da ist oft um 12 erst wirklich aufgekocht worden. Also Mitternacht meine ich damit, nicht Mittag. Absolut. Das stimmt, das wäre eine super Positionierung, dass man ein Lokal für Kulturmenschen und für Besucher und Besucherinnen macht, weil um 22 Uhr oder wann auch immer es das Schauspiel aus außen macht, einen saumäßigen Hunger.
Genau. Und wenn auch wenn eben Lesungen, die ja gern mal länger dauern können, also abseits von den mittlerweile oft sehr kurz Formaten, gibt es nachher leere Mägen.
Ich bin froh, dass wir mal über das Thema Essen geredet haben in diesem Podcast. Ich glaube, wir sollten das intensivieren.
Absolut. Also wenn es mir vorher nochmal drauf hingewiesen hätte.
Ja, macht ja nichts. Also das ist ja erst der Anfang. Gut, aber es ist dann schon bald das Ende unseres Zusammenseins hier. Am Ende haben wir immer den berühmten Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Als Germanistin letztlich, Handke oder Jelinek?
Jelinek, unbedingt.
Überrascht mich jetzt in keinster Weise. Als Leserin im Zweifelsfall Prosa oder Lyrik?
Prosa, aber beides.
Okay. Als Reisende Helsinki oder Neapel?
Neapel. Der Süden ist bei mir präsenter, hat es mir mehr angetan.
Als Wohnende Graz oder der Rest der Welt?
Beides.
Okay. Und generell Rot oder Schwarz?
Du weißt, wie der Ausreißer ausschaut. Mit rotem Rahmen.
Ja, wunderbar. Das
Rot geht, natürlich.
Geht in die richtige Richtung. Sehr gut. Ja, liebe Evelyn, dann sagen wir auch schon danke für den Besuch, wünschen sehr viel Erfolg mit euren neuen Ausgaben, die ihr hoffentlich dann im Stadtraum sichtbar unterbringen werdet. Ich bin sicher, dass die Leute in Zukunft, die das hören und vielleicht noch nicht so ein Auge dafür hatten, in Zukunft genauer hinschauen werden. Ich danke außerdem den Herren von Sustegisch, die diesen Podcast produzieren, und der Ulla Kurika aus Finnland, die diese Signation gesprochen hat. Herzlichen Dank an alle auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba.
Danke. Ciao.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.